Guten Morgen, eine Woche nach Ostern. Letzten Sonntag haben wir hier den Christa vor Ort gehabt. Der hat gesprochen über ein Thema, gewachsen. Das Thema der Ostertientage war Rooted. Deshalb habe ich mich auch getraut, Rooted 2.0 zu dieser Predigt hinzuschreiben. Weil heute Morgen machen wir eine Fortsetzung von diesem Wochenende. Der Christopher hat uns am letzten Tag etwas gesagt, wenn wir verwurzelt sind, dann hat das immer etwas mit einem Stamm zu tun, wo wir wissen, wo wir hergehören, wo wir hingehören. Wo bist du angebunden? Wo ist dein Tiefgang? Und wie kriegen wir das hin? Und am letzten Sonntag, die hier gewesen sind, vielleicht habt ihr noch dieses Bild im Kopf, wo er uns das so verdeutlicht hat, dass er gesagt hat, zieh die richtigen Klamotten an jeden Tag. Kümmere dich um das Thema Geduld. Und er hat so diese Strichmännchen dahin gemalt und hat uns den Tipp gegeben und hat gesagt, mach diese Skizze und häng dir die in deinen Kleiderschrank. Und wenn du morgens aufstehst, dann siehst du das. Und dann heißt das, Frank, zieh die richtigen Schuhe heute an, die vielleicht noch die zweite Meile mit dem anderen gehen. Und dieses Thema, das hat auch etwas mit dem Thema Einheit zu tun. Und das ist mein Thema heute. Einheit kann ja funktionieren, aber sie kann auch nicht funktionieren. Sie kann auch nicht funktionieren. Und bei den Ostertientagen durfte ich mit meiner Frau zusammen so ein Challenge Room machen. So ein Escape Room, kennt vielleicht der ein oder andere. Ihr werdet eingesperrt und kommt aus dem Ding nicht mehr raus. Es sei denn, ihr findet die Lösung. Ihr könnt den Code knacken. Und wenn ihr mir den Code gesagt hättet, dann wärt ihr rausgekommen. Haben sie aber nicht hingekriegt. Aber wir haben sie trotzdem rausgelassen. Also es muss keiner nachgucken. In dem alten Viehstall, wo wir drin waren, der ein bisschen eklig war, sitzt heute keiner mehr. Aber das, was wir lernen wollten und was wir den jungen Leuten beibringen wollten, ihr müsst lernen, als Team zu funktionieren. Sonst kriegt ihr das sowieso nicht raus. Wenn ihr meint, jeder kann das alleine hinkriegen, dann schafft ihr das nach einer Stunde nicht. Und dann gehen die Türen nicht auf. Und das war eine ganz spannende Geschichte, die wir da gemeinsam erleben konnten. Und heute wird es so laufen, dass ich euch zum Schluss eine Frage stelle. Wir stellen ja öfters bewusst konkrete Fragen, die ihr gerne mit in die Woche nehmen könnt. Und die Frage, die ich euch heute stellen möchte, ist, was kann ich ändern oder tun? Welchen Schritt kann ich tun, damit Einheit gelingt oder mehr gelingt? In verschiedenen Bereichen. Die Frage versuchen wir mitzunehmen in die nächste Woche. Jetzt fragt euch, was hat das mit dem Bus zu tun? Okay, ist noch nicht so weit. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, was das mit dem Bus zu tun hat. Aber wenn wir über Einheit reden, habe ich mal was anderes mitgebracht. Wilfried, hältst du mal fest? Maria, kannst du lesen? Kannst du lesen?
Ich denke schon.
Okay, was steht hier für eine Zahl?
Welche?
Die hier, die rote.
430.
430. Hat schon mal jemand mit dem Maßband gearbeitet? Was heißt jetzt 430, wenn das da so draufsteht? Bitte? 4,30 Meter, okay. Wenn ich jetzt einfach sage, ich mache den Strich ganz woanders hin, dann steht er nicht mehr 430. Darf ich das? Die Einheit einfach ändern? Das hat man im Mittelalter öfters gemacht, da gab es die Elle oder sowas, damit man sich da einig ist, damit keine Diskussionen entstehen. Und diese Einheit, Meter, das ist eine, also ich weiß nicht, wie gut ihr in Physik seid, SI-Einheit. Es gibt auf dieser Welt SI-Einheiten, die sind wichtig, weil sonst gibt es immer Diskussionen. Was gilt denn jetzt eigentlich? Und ein Meter ist so eine SI-Einheit. Die schlechte Nachricht heute Morgen, am 20. Mai 2019 wird die sich ändern. Ehrlich, kein Scherz, hat man letztes Jahr beschlossen. Aber das, was wir messen, wird gleich bleiben. Ihr könnt schon beruhigt sein. Man legt das nur anders fest. Und wie hat man das bisher festgelegt? Da müsst ihr nach Paris fahren. Da gibt es ein Urmeter. Das ist im Tresor. Das kann nicht jeder einfach mal neu festlegen. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie lang ist ein Meter, dann müsst ihr nach Paris fahren und dann müsst ihr gucken, das, was ich jetzt hier habe, hier dieser Ständer, ist der wirklich so lang, wie ich das wirklich denke? Sonst funktioniert das nicht. Irgendjemand muss sagen, was ist jetzt wirklich diese Einheit? Und das sind unsere physikalischen SI-Einheiten. Ein Kilogramm ist das Gleiche. Das ist eine Masse. Wenn ihr auf die Waage steigt, dann sage ich, das Ding, das stimmt wahrscheinlich nicht ganz genau. Ist doch toll, oder? Ihr hofft jetzt, das ist zu viel, was da auf der Skala steht. Das weiß ich nicht. Aber wenn ihr wissen wollt, ob die Waage wirklich genau ist, dann müsst ihr wieder nach Paris fahren, in den Tresor gucken und euch so einen Iridiumzylinder angucken, 39 cm Durchmesser und 39 cm hoch. Und das Ding wiegt ein Kilo. Daran misst das die ganze Welt. Das ist das Thema Einheit. Und das macht es aber auf der anderen Seite auch schwer, dieses Thema Einheit. In der Physik kann man sich da auch manchmal streiten. Deshalb legt man das jetzt neu fest. Das erkläre ich euch jetzt nicht, weil wir machen keine Physikstunde heute Morgen. Aber ihr könnt das gerne nachlesen. Weil man gesagt hat, das ist gar nicht so genau. Die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel ist viel genauer. So wird man das in Zukunft machen. Aber wo treffen wir uns oft beim Thema Einheit? Das waren jetzt physikalische Einheiten. Eine Einheit, die ihr alle kennt, wo ihr sagt, das ist mir so wichtig, dass wir uns da einig sind, Beziehung. Wer will sich nicht einig sein mit seiner Freundin? Wer will sich nicht einig sein mit seinem Freund, mit seiner Frau? Wer will das nicht? Wer träumt nicht davon und sagt, wir wollen wie ein Mann und wie eine Frau zusammenstehen? Wir wollen eins sein. Das wünschen wir uns da auch oft doch so sehr. Wir wollen eine Familie sein. Eine Familie wollen wir sein. Das ist das, der größere Bereich, wo man sagt, da gehören jetzt schon mehr dazu. Und ich habe mir etwas mitgebracht heute Morgen. Ich hoffe, ich finde es. Und zwar haben wir bei uns in der Küche haben wir einen Spruch, den haben wir, Birgit und ich, wir haben uns den mal bewusst ausgesucht. Der geht so, das ist ein Tattoo an der Wand bei uns. In diesem Haus wird geliebt. Wir geben uns eine zweite Chance. Wir sagen bitte und wir sagen auch danke. Wir haben Spaß miteinander. Hier werden Fehler gemacht. Wir verzeihen einander. Es ist mal laut und es ist auch mal leise. Wir geben einander unser Bestes. Hier wird getanzt und gelacht. Es ist bunt und lustig. Es wird geliebt. Wir sind eine Familie. Das war uns so wichtig, dass wir gesagt haben, das kleben wir uns in die Küche an die Wand, hinter unserem Küchentisch. Und wisst ihr, das ist jetzt schon viele Jahre her. Und wenn ihr wüsstet, welche Geschichten dieser Küchentisch alle schon mitgekriegt hat. Wir haben dort Zeiten erlebt, wo wir wirklich miteinander begeistert waren. Wo wir laut gelacht haben, wo wir uns Witze erzählt haben. Und wo ich meinen Kindern aber auch von meinen Fehlern erzählen musste. Wo wir miteinander geweint haben. Weil es im Moment so schwierig war. Und wir nicht wussten, wie kriegen wir das irgendwie jetzt gemeinsam hin. Und wo meine Kinder vielleicht mir gesagt haben, Papa, das ist auch nicht in Ordnung, was du da manchmal machst. Und das ist alles an diesem Küchentisch passiert. Auch noch manchmal woanders, aber wir sind sehr viel in der Küche. Und das hat uns aber zusammengeschweißt als Familie. Wir sind nicht perfekt, aber wir lieben diesen Spruch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und man kann dieses Wort Familie an das Türschild dran kleben. Hier wohnt Familie Lotter. Aber ob das so ist, das ist eine ganz andere Frage. Und toll wäre noch, wenn vielleicht unsere Nachbarn und andere Leute mitkriegen, Mensch, eigentlich ganz toll, wie die das so machen. Da ist nicht immer alles in Ordnung, da wird es auch mal laut hinter der Tür, aber irgendwie kriegen die sich immer wieder ein. Gehört auch dazu. Aber wir sind eine Familie. Wir wollen ein Volk sein. West und Ost. Eine Grenze ist gefallen. Wir sind ein deutsches Volk. Sind wir das wirklich? Ist das nur das, was auf unserem Namensschild draufsteht und das ist wirklich gut und wichtig, dass wir das machen? Aber sind wir das wirklich? Mein Eindruck ist, da ist noch so viel Entfernung da, dass man noch gar nicht so richtig von Einheit sprechen kann. Und ich glaube, man muss noch viele Schritte gehen. Und Gemeinde und Christen, der Traum von Jesus, eine Einheit, eine schlagkräftige Truppe, die weiß, was wichtig ist, über diese physikalischen SI-Einheiten hinaus. Viel wichtiger und bringt noch mehr für unser Leben. Sind wir uns da immer so einig? Oder zerflettern wir uns da auch manchmal? Jesus hat das ganz gut hingekriegt. Und ich glaube, Jesus hatte einen guten Plan, wie der auf diese Erde gekommen ist, diese 3 Jahre. Und ich glaube, er hat das wirklich mal gut beschrieben, wo er 2 Worte genannt hat, die er da rein investieren will, wie das Ganze hier funktionieren kann, wie das weitergeht. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist nachdem er auferstanden ist, dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr, und er spricht sie da direkt an, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall, und jetzt kommt's, als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Erde, bis nach Kirchenlamnitz, bis nach Magdredwitz, bis nach Selb, keine Ahnung, wo du wohnst. Das war die Idee, die Jesus hatte. Meine Zeugen, nicht von irgendjemand der Zeuge, von mir, von Jesus. Ich habe euch das gezeigt, wer Gott der Vater ist. Und wenn ihr das den Menschen erklärt, dann geht es um mich und um nichts anderes. Es geht um Jesus. Und wir sind Zeugen. Und Jesus hat ja kein dolles Programm auf die Beine gestellt oder irgendwas in die Richtung, sondern er hat den Jüngern mit auf den Weg gegeben, berichtet, erzählt von dem, was ihr erlebt habt. Seid meine Zeugen. Erzählt das weiter. Und in der Zeit vor Ostern, das war jetzt ja schon nach Ostern, in der Zeit vor Ostern gibt es ein Gebet, was wir mitbekommen haben in der Bibel, wo Jesus mit seinem Vater im Himmel spricht, wo man eine Idee davon bekommt, was ihn wahrscheinlich so angetrieben hat, wenn es jetzt auch in die Richtung geht, wo er gekreuzigt wird. Und den Text lesen wir gemeinsam. Und zwar steht er in Johannes 17, ab Vers 20. Ich bitte nicht für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete, damit sie alle eins seien. So wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Sie sollen auch vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, dass du sie ebenso liebst wie mich. Vater, Du hast sie mir gegeben und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon liebst, bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du bist gerecht, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich. Diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. In diesen 5 Versen geht es in 3 Versen um das Thema 1. Du kriegst Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist nicht auseinander. Das haben wir hier vorne schon mal gesagt, das Thema Dreieinigkeit. Du kriegst die 3 nicht getrennt. Das Gebet, was Jesus gesprochen hat am Abend im Gethsemane, wo er wusste, was auf ihn zukommt, dass das nicht so leicht sein wird, dass an dem Abend wahrscheinlich er nicht in der Lage ist, Lobpreislieder zu singen, aber dass er einen Weg gehen wird, der den frei macht für uns, wovon wir heute profitieren dürfen. Und er spricht ja in Gethsemane dieses Gebet, wo er sagt, Vater, wenn das irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Diese Schmerzen, die ich da vor mir habe, das hat er durchgezogen und hat diesen Preis dafür bezahlt. Wir werden nie dahin kommen, was Jesus uns als Vorbild vorgemacht hat und vorgelebt hat. Aber er drückt davon immer wieder so viel in seinem Wort aus. Und dann hört dieses Gebet ja so auf, wo er sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er wusste, worum es geht. Entweder gewinnt er jetzt alles oder er verliert alles. Und das war kein Spaziergang. Das war nicht mal eben ein Gebet am Montagmorgen vorm Frühstück. Der hat richtig Panik gehabt und er hat es durchgezogen, weil die 3 im Himmel sich einig sind. Und keiner spielt den anderen aus. Totale Einheit. Ich habe keine Idee, ob wir das jemals hinkriegen. Aber das ist unser Vorbild, was da passieren kann, wenn man sich einig ist. Das, was ihr als junge Leute am letzten Wochenende gemacht habt, das schweißt euch zusammen. Weil ihr nicht irgendwie ein tolles Event macht, sondern weil ihr sagt, das ist uns so viel wert, das tun wir uns an mit allen, die mitgeholfen haben, damit das noch mehr erleben können in diesem Landkreis, in dieser Stadt. Das ist unser Antrieb. Und das tut manchmal weh und das ist manchmal anstrengend und da muss ich manchmal auf was verzichten. Aber wenn das unser Ziel ist, dann sind wir richtig unterwegs. Dann sind wir richtig gut unterwegs. Und diese Folge, das beschreibt Jesus in diesen Worten, man nennt das ja auch dieses hohe priesterliche Gebet, wo dann immer diese Formulierung kommt, dann werden die Leute das erkennen. Wenn ihr das versucht, wenn ihr das macht, wenn ihr Einheit sucht und das spüren die Leute, die spüren, ob wir uneins sind, ob wir eine schlechte Beziehung leben, Birgit und ich in unserer Ehe. Manchmal kann man die Tür zumachen, man kriegt es vielleicht nicht so schnell mit, aber irgendwann kriegen die Leute was mit. Die Leute kriegen mit, ob ihr eine gute Familie lebt, ob ihr ehrlich seid, ob ihr Fehler zugebt, aber euch auch wieder versöhnt, ob ihr weint und ob ihr lacht, ob ihr das hinkriegt. Das kriegen sie alles mit. Und die Leute kriegen auch mit, wie wir als Christen ticken, wie wir unterwegs sind. Ob wir uns nur bekriegen oder ob wir in eine Richtung unterwegs sind. Vielleicht mit unterschiedlichen Art und Weisen, aber wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen uns alle mal im Himmel wieder treffen. Das ist das Thema. Was ist Jesus eigentlich wichtig, habe ich mich gefragt, wie ich die Verse so durchgelesen habe. Was ist ihm eigentlich wichtig? Was ist ihm wichtig gewesen, wie er seine Jünger trainiert hat? Was ist eigentlich das, was wirklich rauskommt, wenn man das so auf 1, 2 Punkte bringen müsste? Ich glaube, Jesus waren keine Programme wichtig. Jesus war keine Gebäude wichtig. Ganz schick. Hat Jesus nie für gesorgt. Er hat gesagt, verzichte eher darauf. Aber was er gemacht hat, er ist immer zu den Menschen gegangen. Er ist immer auf die Menschen zugegangen. Menschen waren ihm unwahrscheinlich wichtig und sind ihm bis heute noch wichtig. Es geht in der Bibel ja nie um Dinge, um Besitz, um Macht. Es geht Gott immer um mich und um dich als Mensch. Dich möchte er dabei haben. Was passiert, wenn Einheit nicht da ist? Was passiert dann? Einheit kann immer nur da sein, das ist so eine Voraussetzung, denke ich, wenn man gleiche Werte und Ziele hat. Familie ist sowas, das kannst du dir ja nicht aussuchen. Du kriegst ein Papier, das nennt sich Geburtsurkunde, und dann weißt du, wer bei dir mit im Boot sitzt, ob dir das gefällt oder nicht. Das ist erstmal deine Familie, den du Familienwert nennen kannst. Aber ob das immer so gut funktioniert, ob ihr die Nähe habt, das hat damit erstmal noch gar nichts zu tun. Da gehört noch mehr dazu. Dann wäre das nur eine Einheit auf dem Papier. Das kann man machen, aber das ist nicht echt. Das ist gespielt. Das ist eine Maske. Meine Frage ist, was steht Einheit oder kann Einheit im Weg stehen? Es gibt viele Dinge. Einen habe ich schon genannt, wenn wir keine gemeinsamen Werte haben. Wenn ihr in eurer Familie dieses Thema, wie ihr Familie leben wollt, wenn ihr das nicht gut definiert. Irgendwann kommt wieder Weihnachten und dann ist das immer so ein Ding, jetzt wieder diese Verwandtenbesuche und das ganze Ding. Und wieder so viel essen, eigentlich will ich doch gar nicht essen. Weiß ich nicht, wie ehrlich geht ihr damit um? Könnt ihr euch das so ehrlich sagen, dass ihr sagt, wir sind doch eine Familie. Wir können doch sagen, pass auf, ich möchte auch mal an dem Termin was anderes machen. Ist das so schlimm? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kenne viele Arbeitskollegen, die sagen, wenn ich das meinen Eltern sage, dann bricht die Welt zusammen. Dann sage ich, was ist dann Familie für dich? Wenn ihr sowas nicht klären könnt, ihr spielt euch was vor. Das ist nicht echt. Und da gehören beide zu, in dem Fall Eltern und Kinder. Das ist immer eine beidseitige Beziehung. Das zweite, denke ich, wenn Einheit nicht funktioniert, das Thema, wenn keine gute Kommunikation da ist. Wenn ihr nicht gut miteinander reden könnt, wenn ihr diese Verbindung nicht mehr leben könnt und ihr entfernt euch zueinander. Sympathie. Ganz ehrlich, ich mag auch nicht jeden von euch. Glaubt ihr das? Ist aber so. Ist das schlimm? Nein. Wir sind trotzdem noch eine Gemeinde, eine Kirche. Ich tick ganz anders. Ihr würdet mit mir auch nicht in Schwarzwald fahren, bei -3 Grad Zelten im Februar, oder? Macht ihr das alle mit? Nein. Ja, so verrückt sind nicht alle. Aber das ist auch nicht schlimm. Aber wir müssen darüber reden und sagen, ja, ich mag das, der andere mag das nicht, aber Gott hat uns ganz, ganz unterschiedlich geschaffen. Und ich glaube, das Geheimnis ist, ehrlich miteinander umzugehen, auch mal etwas stehen lassen, Respekt zu haben. Das Thema Frieden hat Gott ja hoch aufgehängt, das hat damit ganz viel zu tun. Was hilft uns, enger zusammenzurücken? Was hilft uns da? Das eine habe ich euch schon gesagt, das Thema Werte, dass ihr definieren müsst und sagt, was ist mir wichtig und was ist dem anderen wichtig. Da findet ihr dann schon mehr zusammen. Das zweite ist, das ist schon etwas schwieriger, noch richtig miteinander zu kommunizieren. Ich bin mit Birgit neulich auf so einem Seminar gewesen und da wurde dann einfach eine Frage oder ein Satz vorgelesen und dann waren so 4 Ecken im Raum und da konnte man sich entscheiden, was hörst du, wenn du diesen Satz hörst? Ist das ein Vorwurf? Ist das ein Lob? Ist das einfach nur eine Information? Fühlst du dich angegriffen? Und wisst ihr, was rausgekommen ist? Wir waren immer in verschiedenen Ecken. Blöd, ne, wenn man verheiratet ist. Das hat uns aber die Augen geöffnet. Wir hören der gleiche Satz, wir hören das ganz anders. Ich höre das vielleicht mehr, ist eine Information gewesen, habe ich zu Birgit gesagt, ich mache mir da gar keinen Kopf. Birgit hat gesagt, das war für mich so ein Beziehungsding, ich habe mich da angegriffen gefühlt, ganz anders. Aber wir lernen da Kommunikation. Also wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht kriegt oder ein E-Mail kriegt, da hört ihr manchmal ganz andere Sachen wie derjenige, der das schreibt. Deshalb empfehle ich euch, redet miteinander. Nehmt mal das Handy in die Hand und klärt manche Sachen direkt face to face. Guckt euch an. Da sind manchmal so viele Missverständnisse, die müssen gar nicht sein. Oft sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo das Thema Kommunikation ganz gut rüberkommt, glaube ich. Im Volleyball, da müsst ihr euch wirklich gut verstehen, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, dann muss der Ball sitzen. Dann müsst ihr als Team, die 6 Spieler, die in einem Feld sind, die müssen sich verstehen. Und oft machen die das verdeckt. Das sieht der Gegner auch gar nicht. Aber wenn du derjenige bist, der dem Mitspieler hinter dir das richtige Zeichen geben will, dass der weiß, wie du den Ball holst und wo der gleich hinrennen kann, dann zeigst du ihm das vielleicht. Und der oder die weiß genau, du blockst ihn diagonal und der Weg wird frei nach vorne und du kannst draufhauen. Und so gewinnt ihr das Spiel. Aber wenn du die Sprache nicht kennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass ihr als Sieger vom Platz geht, weil sich vielleicht die anderen besser verstehen. Kommunikation kann so unterschiedlich sein. Und ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Simon kann lesen, ne? Lies mir mal das Buch vor. Kannst du das? Das ist aber ein Buch. Was habe ich dem Simon gegeben? Das ist ein Buch, aber in Blindenschrift. Das ist Blindenschrift. Wer sich damit nicht beschäftigt hat, der wird diese Information nie kriegen. Und es gibt Menschen, die können nicht sehen. Mit denen könnt ihr nur Kontakt aufnehmen, wenn ihr das lernt. Dass ihr so miteinander kommuniziert, wenn ihr ihm nicht direkt gegenübersteht und ihr könnt miteinander sprechen. Wenn du ihm einen Brief schreiben willst, dann wird dir das nur gelingen, wenn du das mit Blindenschrift machst. Ja, das ist anstrengend. Das muss ich dann lernen als Frank. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich jetzt das noch in meinem Alter hinkriegen würde. Aber wenn ich mit jemandem Briefwechsel machen will, der blind ist, dann müsste ich seinen Kommunikationsstil, den müsste ich lernen. Sonst werden wir uns nie verstehen, sonst kommen wir nie zusammen, sonst wären wir nie eine Einheit. Wir würden nie was zusammen hinkriegen. Und das ist das Thema Kommunikation. Wir können so viele technische Möglichkeiten heutzutage nutzen. Aber als Menschen zu verstehen, wie ticken wir denn, versteht der andere das, da hilft das so oft, direkt miteinander zu reden. Was hält uns zusammen? Die größte Dimension, die uns gegeben wurde als Christen, ist eine neue. Ist eine neue Dimension. Dort geht es nicht um Gesetze. Das hat nicht funktioniert im Alten Testament. Gott hat mal so angefangen mit der Menschheit und hat gedacht, wenn ich denen jetzt 10 Gebote gebe, dann klappt das, dann kommen wir wieder zusammen. Das hat nicht funktioniert. Und es musste einer kommen, der diese Kluft überwunden hat, der all die Schuld bezahlt hat, und das hat er gemacht, weil er dich lieb hat. Deshalb hat Jesus das gemacht. Und das ist der Kitt, was uns zusammenhält. Und diesen Kitt, den haben nur Christen. Man kann auch Einheit anders leben, das geht, das funktioniert. Das funktioniert auch oft sehr gut. Aber ich glaube, man kommt an bestimmten Punkten in seinem Leben an Grenzen. Und als Christen kommen wir mit so vielen Menschen in Kontakt und das kriegen wir alleine nicht hin. Und wir brauchen diese Liebe, die von Gott kommt, damit das zusammen gelingen kann, damit wir eine Einheit sein können. Und ich habe ein Lieblingsbild, das habe ich euch mitgebracht. Das war für Jesus nicht dieser Spaziergang Ostern oder die Tage vor Ostern. Aber das war eine Liebestat. Das hat er gemacht, weil er dich liebt. Weil er will, dass dein Leben gelingt in Ewigkeit. Nicht nur bis hier, bis du irgendwo mal in einem Grab liegst oder in einem Sarg, sondern viel größer gedacht. Und das hat ihn etwas gekostet. Und wenn wir über Liebe sprechen, verwechselt das bitte nicht immer mit einem angenehmen Gefühl. Die sind auch, wenn ihr vielleicht verliebt seid, irgendwann mal weg. liebe es viel mehr. Das, was ich meiner Frau mal vor 31 Jahren versprochen habe, ist, wir wollen dieses Leben gemeinsam leben. Höhen und Tiefen. Und wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon mal gedacht, ich habe damals echt den Mund ganz schön vollgenommen. Weil ich wusste nicht, wie das Leben funktioniert als junger Mann. Das wusste ich nicht. Und wir mussten das in unserem Leben immer wieder mal erneuern, weil wir an Grenzen gekommen sind, weil es auf der Kippe stand, weil es vielleicht auseinandergegangen wäre. Und ich glaube, es gibt auch bei euch Punkte im Leben, wo es wirklich hart ist und wo Liebe sich nicht toll anfühlt, aber wo sie etwas kostet, um weiterzukommen, um die Einheit zu finden. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht und das war nicht kuschelig. Deshalb liebe ich dieses Bild so. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann lies mal zwischen den Zeilen, was das wirklich heißt, Liebe zu leben. Und wenn es nicht mal so toll ist, auch noch da zu sein und durch die schwierigen Zeiten zu gehen, durch die Täler zu gehen. Jesus hat das ja auch in 1. Korinther 13 geht es auch um dieses Thema, diese Liebe. Und das, was diese Liebe aber ausmacht und was uns Christen ausmacht, dass das alles freiwillig ist. Ich hoffe, dass heute Morgen niemand hier ist, der gezwungen wurde. Aber das Christsein ist freiwillig. Gott zwingt niemanden. Das ist immer ein Angebot. Und das drückt ein Bibelvers aus, auch in Matthäus 10, Vers 14. Dort geht es darum, wo Jesus seine Jünger aussendet, wo er ihnen dann auch sagt, ihr werdet da rausgehen, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber es können auch Dinge passieren, die gehen so. Wenn ihr in einer Stadt oder in einem Haus nicht willkommen seid und man eure Botschaft nicht hören will, so geht fort, schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Es geht im Reich Gottes immer um Freiwilligkeit. Wir bieten immer etwas an. Leider haben wir Christen in der Vergangenheit so viel falsch gemacht und wir haben gedacht, wir müssen die Leute mit Zwang bekehren. Das ist nicht die Idee Gottes. Das macht Gott nicht. Er bietet uns immer etwas an. Und er sagt, Frank, wenn du das haben willst, dann nimm das, dann mach das. Ich bin bei dir. Wir können gemeinsam beten, mit Leuten noch hier vorm Kreuz. Wir können dich begleiten. Aber es ist immer freiwillig. Und für mich ist dieser Bibelvers auch eine Absage an die Gewalt, die vielleicht unter dem Mantel des Christentums proklamiert wird. Christsein ist immer freiwillig. Immer. Jetzt fahren wir Bus. Ihr habt euch schon gefragt, warum hat er jetzt diesen Bus hier hingestellt? Jetzt fahren wir Bus. Und dieser Bus, der hat auch etwas mit Einheit zu tun. Wisst ihr, wenn so ein Bus unterwegs ist, da sind viele tolle Sachen dran, die man braucht, um Bus zu fahren. Wenn ihr auf Strecken fahrt, die so ein bisschen holprig sind, da braucht ihr einen Stoßdämpfer. Stoßdämpfer, das können vielleicht Menschen sein, wenn es mal holprig wird, dann fangen die wirklich viele Stöße ab. Das merkt ihr gar nicht, wenn ihr in dem Bus drin sitzt. Aber es gibt vielleicht Menschen, die machen sowas, wenn man Bus fährt. Die sieht man nicht, die sind verdeckt irgendwo. Aber die halten die starken Schläge ab, die dir passieren, wenn du auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs bist. So ein Bus hat Scheinwerfer. Die braucht man am Tag nicht so sehr. Aber nachts, wenn es dunkel ist, wenn wir vielleicht alle schlafen und es alles schon ganz nett ist, dann sorgen die für Orientierung. Dass ihr wisst, wo es hingeht. Wenn die meisten schlafen, dann sind die hellwach. Dann haben die ihre Aufgabe gefunden. Und wenn der Bus so fährt und manche, die fahren ja nicht immer nur geradeaus so. Ich komme ja aus Lübeck ursprünglich, da hat man solche großen Busse wirklich mal gesehen. Ich weiß nicht, gibt es denn selbst sowas? Okay. da fährt das Ding auch mal um so eine Kurve rum. Und da wirst du innen drin, wenn du da drin sitzt, durcheinander geworfen und da brauchst du so eine Haltestange. Und es gibt Menschen, die funktionieren wie Haltestangen. Wenn es mal unruhig wird und die Fliehkräfte wirken, dann bist du froh, wenn es da Haltestangen gibt, wo du dich wirklich festhalten kannst und du verletzt dich nicht. Die sind in so einem Bus eingebaut und das braucht man, wenn man mit so einem Bus unterwegs ist. Und damit der Bus nach vorne gucken kann, hat er so eine Windschutzscheibe. Wenn es die nicht geben würde, dann wäre das wie ein Blindflug. Jetzt würdet ihr sagen, okay, heute gibt es schon Navis. Aber in der Regel ist so, ohne Windschutzscheibe will keiner fahren. Es braucht immer Menschen, die nach vorne gucken. Die sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Die vielleicht schon über die Bergkuppe hinten sagen, okay, da ist unser Ziel, da müssen wir links abbiegen, aufpassen. Die gucken nach vorne. Und jetzt kann es manchmal sein, dass solche Leute, die da vorne sitzen und dafür sorgen, dass das alles gut funktioniert, dass sie nicht merken, wenn es regnet und wenn der Staub der Straße auf diese Scheibe kommt und sie sind in Gefahr, gar nicht mehr dafür zu sorgen, dass dieser Bus in die richtige Richtung fahren kann. Und dann braucht ihr einen Scheibenwischer, der mal dafür sorgt, dass die Scheibe wieder klar ist. Solche Menschen sind wichtig in der Gemeinde, dass man wieder den Durchblick bekommt. Dass man nicht irgendwo rumfährt und irgendwo rumeiert, sondern dass das wieder klar wird, nach vorne. Und dann braucht ihr noch einen Rückspiegel. Braucht ihr einen Rückspiegel in der Gemeinde. Viele von euch haben ja erzählt von den Geschichten von dieser Gemeinde, wo ihr zurückguckt und sagt, wo kommen wir eigentlich her? Wir haben mal da hinten in diesem Raum gesessen, weiß nicht, Matthias, mit 15, 20 Leuten, keine Ahnung. Und solche Geschichten haben mir Leute erzählt, ich war nicht dabei. Und wisst ihr, solche Rückspiegel brauchen wir, die das noch miterlebt haben. Die uns sagen, Frank, wo wir herkommen, was Gott schon alles gemacht hat. Ich bin so ein Typ, mir geht es halt alles viel zu langsam. Aber ich brauche euch, damit ich wieder geerdet werde und sehe, guck mal, was Gott alles schon gemacht hat. Wo wir hergekommen sind, wo wir vielleicht mal falsch abgebogen sind. Und wo wir wieder die Kurve gekriegt haben. Und heute sind wir hier. Und keine Ahnung, wo wir in 20 Jahren sitzen. Was wir dann erzählen, wenn wir in den Rückspiegel gucken. Solche Menschen brauchen wir. Und wir brauchen Seitenfenster. Wir brauchen Leute, die an der Seite rausgucken, damit wir uns immer wieder orientieren. Wisst ihr, wir sind mal vom Urlaub nach Hause gefahren. Von Norddeutschland nach Süddeutschland und wir haben uns so angeregt unterhalten und dann habe ich die Autobahnschilder angeguckt und dann habe ich gedacht, das passt hier nicht mehr. Also da steht schon Basel drauf und keine Ahnung irgendwie, wir wollten nach Marktredwitz, das ist irgendwie falsch. Falsch abgebogen. 70 Kilometer bin ich war Fahrer, 70 Kilometer bin ich falsch gefahren. Könnt ihr euch die Stimmung vorstellen im Auto? Mit meiner Frau und mit den Kindern. 70 Kilometer sind wir sind falsch abgebogen. Aber ihr braucht Leute in der Gemeinde, die da immer mal rausgucken und sagen, passt das noch alles so? Und das sind die Leute, die vielleicht manchmal kritische Fragen stellen, aber die gute Fragen stellen. Die brauchen wir. Sonst sind wir falsch unterwegs. Und wir brauchen Leute, die solche Türen bedienen können hier. Bei dem Modell kann man die sogar bewegen, die man aufmachen kann. Damit auch Leute zusteigen können. Die leben in der Nähe, nach draußen. Die den Kontakt haben. Manchmal hält so ein Bus auch. Dann steigen Leute zu. Das ist doch toll. Das sind Leute, die leben in der Nähe von einer Tür, die den Kontakt haben zu Menschen, die vielleicht Gott noch gar nicht kennen. Und wir brauchen auch Leute, die sind noch weiter draußen. Das sind die hier. Das sind die Reifen, die Räder mit dem Profil. Die sind direkt auf dem Staub der Straße. Die haben direkt den Kontakt, da wo alles vielleicht gar nicht so einfach ist, aber die nicht wissen, wie das da drin ist. Aber ohne die Leute fährt der Bus nicht vorwärts. Und die müssen in einem guten Zustand sein. Die müssen auch gepflegt werden. Und ohne die fährt der Bus nicht richtig. Und ihr braucht auch einen Verbandskasten da drin, wenn ihr euch mal verletzt habt. Vielleicht mal einen Unfall gegeben hat und es muss mal was repariert werden. Und die kennen sich mit sowas aus. Die wissen, wie man Menschen wiederherstellt, wie man sie versorgt, wie man ihnen wieder Mut macht, wie man ihnen Zeit gibt und sagt, sortier dich mal wieder neu. Die haben alle möglichen Dinge in so einem Verbandskasten drin. die ticken vielleicht ein bisschen anders wie ich, der immer gerne nach vorne geht. Aber ich habe auch Zeiten, wo ich mal nicht mehr gehen konnte und wo ich so froh war, dass ich Menschen um mich herum hatte, die wussten, wie so ein Verbandskasten für mich als Frank funktioniert. Die brauchen wir. Und wir brauchen Leute, die auch so einen Bus reparieren können, die Bordwerkzeug haben. Das tut vielleicht manchmal weh, irgendwas Altes rauszuschrauben und was Neues wieder reinzuschrauben. Aber wenn wir solche Leute nicht haben, dann ist vielleicht das Ding irgendwann total kaputt, weil keiner in der Lage ist, die Ersatzteile einzubauen. Und bei so einem großen Bus braucht ihr auf jeden Fall ein Klo. Wisst ihr warum? Weil das, was sich manchmal so ansammelt, das, was eigentlich nicht mehr gebraucht wird, der ganze Mist, der manchmal da ist, der muss raus. Und das brauchen wir in der Gemeinde auch. Wir brauchen Menschen, die uns darauf aufmerksam machen und sagen, pass auf, lad das mal ab, sonst läuft das nicht mehr so rund mit dem Bus, der unterwegs ist. Und was ihr auf jeden Fall braucht, ist echt ein super Radio und eine Soundanlage. Also sonst ist der Spaß nur halb so groß da drin. Echt, ich weiß nicht, wer von euch schon solche Busreisen gemacht hat. Lobpreislieder, auch mal richtig Spaß haben, so wie letzten Samstag hier, was ihr gemacht habt mit der Talentshow. Das gehört auch dazu. Hat Gott uns das irgendwie verboten? Na, wir machen es halt nur viel zu wenig. Und solche Leute brauchen wir auch. Die wie so ein Radio, die können mal richtig Stimmung machen. Die sind dabei, die sind an Bord. Und das Wichtigste ist, der Fahrer vorne drin, und da musst du dich entscheiden, in welchen Bus steigst du ein. Wem vertraust du da dein Leben an? Wer willst du, dass in deinem Leben am Steuer sitzt? Ist das irgendwas, irgendein Wert? Oder ist es Gott? Ist es Jesus, der für dich sein Leben gegeben hat, der dich so sehr geliebt hat? Und dann gibt es noch einen anderen Bus. Mit dem bin ich gerne unterwegs. Der sieht cool aus, ne? Der fährt auch. Der sieht vielleicht anders aus. Der sieht vielleicht spaßiger aus. Aber der kommt an Stellen hin, dieser Bus, da kommst du mit so einem großen nicht hin. In der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, in der Jugendgruppe, da haben wir immer Sonntag oder Samstagnachmittag sind wir immer surfen gegangen. In Niendorf, neben dem Hundestrand. Da bist du nur mit so einem Ding hingekommen. Da konntest du nicht mit so einem Riesenbus hinfahren. Wenn du irgendwelche Leute da kennenlernen willst, da brauchst du so einen Bus. Und ich gucke dann immer vorne auf die Kennzeichen bei den Bussen. Wo kommen die denn her? Und dann steht vielleicht, auf dem einen steht dann drauf, ja, das ist die EFG selbst. Die ist hier als Bus unterwegs. Und hier steht vielleicht drauf, LKG, Marktredwitz, keine Ahnung. Oder evangelische Kirche, ich weiß es nicht. Gott baut verschiedene Busse. Ich weiß nicht, in welchem du sitzt. Wenn du noch in keinem sitzt, dann lade ich dich ein und überleg, mit uns zusammen in unserem Bus zu fahren. Aber du kannst auch gerne in einem anderen fahren. Aber wisst ihr, was das Wichtigste ist? Mit Gott unterwegs zu den Menschen. Deshalb machen wir das. Das machen wir nicht, weil wir Langeweile haben. Das machen wir nicht, weil wir zu viel Geld haben. Sondern weil Jesus gesagt hat, seid meine Zeugen. Wir wollen unterwegs sein für Gott zu den Menschen. Und das Beste wäre, wenn wir das hinkriegen als eine Einheit. Ich weiß, das ist immer schwer. Das ist in der Beziehung nicht so einfach. In der Familie ist das auch oft schon nicht so einfach. Und in der Gemeinde ist es oft sehr anspruchsvoll. Aber überleg mal, welchen Schritt du tun kannst, damit sowas gelingen kann. Gott hat uns so ein super Beispiel gegeben, was er getan hat, weil er mich und weil er dich liebt. Und so möchte ich schließen. Welchen Schritt kann oder darf ich tun, damit das gelingen kann? Vielleicht ist es bei mir das Thema Kommunikation, dass ich vielleicht manchmal missverständlich Dinge ausdrücke und die kommen bei dem anderen gar nicht so richtig gut an. Dass ich einfach mal nachfrage, haben wir uns da richtig verstanden? Vielleicht ist es bei dir auch konkreter das Thema Beziehung oder Familie. Oder vielleicht ist das bei dir das Thema, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Gott bei mir am Steuer sitzt, ob ich in diesem Bus sitze oder ob ich vielleicht noch gucke und ich stehe an der Haltestelle und weiß noch gar nicht, wo ich einsteigen soll. Dann überleg doch mal, in welchen Bus willst du einsteigen? Weil ich glaube, alleine werden wir diese Aufgabe nicht hinkriegen. Jesus ist einer gewesen, der hat für Einheit gekämpft. Er ist derjenige gewesen, der hat es nicht einfach laufen lassen. Sonst hätte er den Weg auf die Erde nicht gefunden. Und er hat es auch nicht alleine gemacht, sondern er hat das mit seinen Jüngern gemacht. Und als ich die Tage da so drüber nachgedacht habe, was er da eigentlich gemacht hat mit seinen Jüngern, wie er die so gesehen hat, dann habe ich gedacht, eigentlich hätte Jesus zu seinem Vater sagen müssen, weißt du was, Vater, das ganze Projekt ist voll in die Hose gegangen. Mit den 12 willst du die Welt retten? Guck sie dir mal an. 3 Tage, nachdem ich gestorben bin, gehen sie schon wieder in ihre alten Berufe zurück. Alles hingeschmissen. Mit denen willst du die Welt retten? Wir müssen uns was anderes überlegen. Hat er aber nicht gemacht. Er hat mit Menschen, die Fehler hatten und auch noch weiter gemacht haben, angefangen, sein Reich zu bauen, Kirche zu bauen, Wege zu finden zu den Menschen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, etwas, was du nicht aus dir selber hinkriegst, etwas, was dich verbindet mit der himmlischen Welt. Das ist der Weg, den er gewählt hat. Mit allen Fehlern, die wir haben. Und glaub mir, ich habe welche und du hast auch welche. Aber das Geheimnis ist, das zusammenzukriegen und zu sagen, da treffen wir uns wieder am Kreuz. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein zu den Menschen. Ich lese euch zum Schluss nochmal diese beiden Bibelverse vor. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch Kraft geben, überall meine Zeugen, als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Und in Johannes 17, Vers 1 sagt Jesus seinen Jüngern oder zu seinem Vater, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das wünsche ich euch, dass ihr mit dieser Frage mal in die Woche geht und sagt, vielleicht ist da ein Punkt in meiner Beziehung, in meiner Familie, in der Gemeinde, wo ihr sagt, ja, da wäre es mal dran, einen Schritt zu machen mit Gottes Hilfe. Amen.